Lamrim 5, Klasse 6. Ich denke, dass es in unserem spirituellen Leben wichtig ist, eine regelmäßige Meditationspraxis zu haben und auch regelmäßig Yoga, Tai Chi oder sonst etwas zu machen oder joggen zu gehen, Golf zu spielen, irgendetwas. Warum nicht? Und auch regelmäßig zu lernen oder zu studieren, weil das gut fürs Gehirn ist. Und dann sollte man anderen Menschen dienen. Und ich denke, wenn eine dieser Komponenten nicht vorhanden ist, dann fehlt etwas. Und eins habe ich noch vergessen, das Ausruhen. Swami Vishnu Devananda hat es schon gesagt, dass Ausruhen auch wichtig ist. Und zu dienen ist dabei eine wichtige Sache, eine wichtige Komponente. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir in Glendale ein Yoga-Center anbieten wollen. Und wir haben das auch in New York gemacht. Wir haben damals mit 7 Leuten angefangen und inzwischen sind Tausende von Menschen dort gewesen. Wir wollten das hier in der Nähe der Grenze mit einem Ausbildungszentrum zur Produktion von Solarzellen verbinden und damit auch eine Art von Immigrationshilfe schaffen. Und dann haben wir in Arizona seit 15 Jahren schon ein Gefängnisprojekt, wo wir mit den Gefängnisinsassen arbeiten. Das läuft vielleicht schon am längsten, dieses Projekt. Und hier an einem recht schwierigen Ort dieses Center zu haben und zu dienen, ist etwas Besonderes. Und für mich ist es etwas Besonderes, hier diese Vorlesung zu geben. Und wir studieren jetzt hier einen Text, der geschrieben wurde vom Lehrer des Lehrers des jetzigen Dalai Lamas, der auch ein Lehrer meines Lehrers war. Und es ist eine Erklärung, eine Instruktion, wie man zur Erleuchtung gelangen kann, von A bis Z. Das sind 1000 Seiten und wir wollen durch den ganzen Text gehen. Das wird etwas über 10 Jahre dauern und wir sind jetzt im dritten Jahr. Mein Lehrer hat das über 30 Jahre unterrichtet und wir folgen jetzt auch dem tibetischen Text. Und die Tibeter haben ja ihr Land verloren und 5000 Bibliotheken wurden abgebrannt, niedergebrannt. 1 Million Menschen wurden getötet. Und es gibt niemanden mehr, der diese Tradition von dort fortführen konnte. Und mein Lehrer war der Jüngste, hatte das niedrigste Alter, das man haben kann, um trotzdem diesen Grad der Ausbildung abschließen zu können. Er hat seine Graduation, seinen Abschluss gemacht, 4 Jahre bevor Tibet annektiert wurde. Und er starb im Jahre 2004 im Alter von 86 Jahren. Und daher gebe ich die Vorlesung auch auf Tibetisch, damit das aufgenommen wird und für kommende Generationen erhalten bleibt. Wir studieren also, wie man meditiert und insbesondere die Schritte, die man unternimmt, bevor man meditiert. so wie man auch sich vor einem Rennen aufwärmen würde. Also Visualisierungen, die man vor der Meditation macht. Und wir waren bei der Praxis, bei der Übung des Soxing. Und dabei schafft man oder macht man so viel gutes Karma genau vor der Meditation, so dass die Meditation wunderbarerweise sehr gut wird. Und das ist einfach eine tolle Meditation, die man auch vor wichtigen Meetings machen kann oder einem Treffen mit der Ex-Frau oder was auch immer. Aber in diesem Zusammenhang wird es erwähnt, genau vor der Meditation das zu machen. Es ist ein Bild in deinem Geist, mit dem du deinem Lehrer deine Ehrerbietung zeigst, wer immer das auch sein mag. Das kann Jesus oder Mohammed sein oder jemand, der noch lebt oder schon vor langer Zeit gestorben ist. Es kann auch deine Mutter sein oder dein Lehrer aus der Schule oder dein Freund aus der Schule. Die Definition eines Wurzellamas ist derjenige oder diejenige, der dein Herz am meisten geöffnet hat in deinem Leben. Mein Wurzellama ist kein Buddhist, aber das ist die Person, an die ich denke. Wir denken also an unseren Herzenslehrer und stellen ihn uns vor. Es kann also jemand sein, der schon gestorben ist oder jemand, den du noch gar nicht getroffen hast, aber ihr versucht es euch vorzustellen. Und euer Herzenslama, euer Herzenslehrer hat hier einen besonderen Namen. Lama, Losang, Tubang, Dorjichang. Lama heißt hier dein eigener persönlicher Lehrer. Losang bezieht sich auf Tsongkhapa. In unserer Tradition war der Begründer der Linie des Dalai Lamas Tsongkhapa. Er lebte 1357 bis 1419 und hat zur Verbreitung des Buddhismus in Tibet maßgeblich beigetragen. Man kann sich Tsongkhapa also als jemanden vorstellen, der die Tradition des Buddhismus, der die Tradition der Weisheit damit weitergeführt hat. Und in unserer Welt wurde diese Tradition der Weisheit von Tsongkhapa weitergeführt. Tubang heißt Herr oder Herrscher über die Fähigen. Dorjichang heißt der Hüter des Diamanten. Dorje heißt Diamant. Und das ist eine Form des Buddha, in der er die geheimen Lehren übermittelt. Gyawa Dorjichang. Ein Beispiel dafür, für diese geheimen Lehren, wäre zum Beispiel, dass der Buddha die Form eines Hundes annimmt und wenn die Leute hier, die das Seminar besuchen, vielleicht gern jemanden hätten, mit dem sie reden würden, dann bringt sie der Hund oder geht der Hund mit ihnen nach Hause. Und der Hund macht die Atmosphäre hier bei dem Seminar etwas gemütlicher, etwas heimeliger. Und wir hatten einen Hund zu Hause. Wir waren vier Brüder und wir hatten einen Hund. Und es gab oft Streit, aber wenn man jemandem zum Reden brauchte oder zum Trösten brauchte, dann war immer George, der Hund, da. Und er hat die Atmosphäre in der ganzen Familie verändert. Und ich glaube nicht, dass wir ohne George es hätten schaffen können. In den geheimen Lehren könnte man also sagen, dass George ein Buddha war, der gekommen war, um die Probleme in unserer Familie zu lösen. In den geheimen Lehren ist damit also jemand gemeint, der in einer unerwarteten Art und Weise diese Lehren erteilt. Das sind also die vier Elemente dieser Person, die ihr visualisiert. Diese vier, also derjenige oder diejenige, die dein Herz am meisten geöffnet hat. Und zweitens der Begründer der Linie, der Tradition, der ihr folgt. Und drittens Menschen, die euch formelle spirituelle Unterweisungen geben. Und viertens seltsame Leute, die plötzlich in eurem Leben auftauchen. Vögel und Hunde und das Geräusch des Windes oder der Wellen am Strand, die dich insgeheim lehren, die insgeheim zu deinem Herzen sprechen. Das sind die vier Aspekte des Wesens, das du visualisierst. Und sie sind alle zusammengefasst in einem Wesen. Und das ist es, was ihr euch vorstellen sollt, wenn ihr richtig schwerwiegendes, gutes Karma produzieren wollt. Visualisiere also eine Person, die dein Lehrer ist. Zusammen mit dem Lehrer deiner Tradition, Jesus, Moses, Mohammed, Jetsungkapa, dann die Person, die dich formell gelehrt hat, ein Pastor oder Rabbi oder dein Lama, und dann all die, die dich insgeheim gelehrt haben, so wie George. Diese Person ist also alle vier in einer Person, und das ist es, was ihr euch vorstellen solltet. Und jemand stellt jetzt die Frage, soll ich mir vorstellen, dass diese vier Personen sich zu einer Person vermischen? Und das ist die Frage an den Autor unseres Textes. Und er antwortet, absolut nicht, das ist völlig falsch. Der tibetische Ausdruck ist Tenemayin, absolut nicht. Mayin heißt nicht und Tene, das kennt ihr vielleicht aus den drei Hauptpfaden, also aus dem ersten der ACI-Kurse. In den letzten Zeilen des Textes heißt es, verfolge deine größten, deine wildesten Träume, mein Kind. Und es ist das der Ausdruck wildesten in diesen Zeilen. Das heißt, dass die ultimativen Träume, das Ultimative. Wer ist hier mit Kind gemeint übrigens? Nawang Jagpa. Wer ist das? Der Bruder von Tsako. Und er war ein Schüler Tsongkhapas. Und Tsongkhapa schickt ihn nach Dendale und er hat Tsongkhapa nicht viel gesehen. Und er bekam daher nur gelegentliche Briefe von ihm. Und einer davon waren die drei Hauptwege, der mit diesen Zeilen endet. Verfolge deine ultimativen Träume, mein Kind. Und der Ausdruck Tenemayin in unserem Text bedeutet, nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. Absolut nicht. Was, dass wir vier Personen zusammenmixen? Wie könnte man jemals vier mentale Ströme zusammenmischen? Das ist im Buddhismus einfach nicht möglich. Jede Person sammelt ihr eigenes Karma. Und eine Person ist also der Fluss des Karmas und kann deshalb auch nicht mit einer anderen verbunden werden. Sie sind von Anfang an ein Wesen. Sie waren nie getrennt. Es waren nicht vier verschiedene Personen. Die Wahrnehmung, dass es vier verschiedene Personen waren, war von Anfang an falsch. Und ihr solltet Lung und Rigpa nutzen, um euch das selbst zu beweisen. Was ist Lung? Das sind die schriftlichen Aufzeichnungen, also schriftliche Autorität. Und Rigpa ist die Vernunft, dass es vernünftig ist, dass es Sinn macht, dass sie immer die gleiche Person waren. Ich bin zum Beispiel als Kind sehr von den Priestern in unserer Kirche beeinflusst worden und sie waren wirklich großartig, nicht irgendwelche schlechten Pfarrer, von denen man heute hört. Und auch mein erster Lehrer war unglaublich und auch alle geheimen Lehrer. Und ich habe sie zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben getroffen und sie schienen jeweils einen anderen Körper zu haben. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann waren sie vielleicht ein und dieselbe Person in verschiedenen Formen. Also versuchen wir nicht, vier verschiedene Personen miteinander zu vermischen, sondern sie waren die gleiche Person. Aber wenn du darüber nachdenkst oder die Schriften studierst, dann kommst du vielleicht zu dieser Schlussfolgerung. Du solltest dir selbst beweisen, dass sie immer ein Wesen waren. Diese Menschen, von denen du dachtest, dass sie alle unterschiedlich sind, da solltest du in deinem Herzen zu der Überzeugung gelangen, dass sie eins sind. Und das ist wirklich ein schöner Gedanke, dass all die Menschen, die dich in deinem Leben zu unterschiedlichen Zeiten geleitet haben, ein und dasselbe Wesen war, die das unterschiedliche Formen angenommen hat. Und manchmal vielleicht auch sogar als Hund. Und er gibt jetzt ein logisches Argument. Wenn jemand zu uns Dortichang sagt, dann stellen wir uns die Farbe des heiligen Körpers oder den heiligen Körper als blau vor. Und das ist keine Farbe, sondern wir stellen uns vor, dass sie strahlen wie ein Saphir. Sie sind gemacht aus blauem Licht. Es scheinen also leuchten von innen. Bei dem Wort Vajradhara denken wir also an dieses blaue Wesen, das eine Glocke und ein Vajra hält. Die Form, die ein Buddha in seinem Paradies annimmt. Also sexy in seidenen Gewändern mit langen Haaren und Juwelenschmuck. der sich anmutig bewegt, einfach wunderschön. So ein Wesen stellen wir uns vor. Und wenn jemand von Shakyamuni spricht, dann denkt ihr, also jemand, der kahlköpfig und barfuß ist. Das ist das Bild von Gautama Buddha. Hier in unserem Land haben wir oft Bilder von Buddha mit dickem Bauch und langen Ohrläppchen. Aber das ist eine andere Form, von der er spricht, die ein Buddha annehmen kann, eine andere Verkörperung. Wenn Sie also aus Ihrem Paradies einen Körper nach Indien gesendet haben, um dort zu unterrichten, dann war das ein Körper, der indisch aussah, damit die Leute eine Beziehung dazu haben konnten. Das ist die Form, die jemand annimmt, um mit jemandem in Beziehung zu treten, mit normalen Menschen. Und in unserer Vorstellung können diese beiden sich niemals treffen. Welche beiden? Der Buddha, der aussieht, als käme er aus GQ oder aus der Vogue-Zeitschrift, und der Kahlköpfige. Das ist so, als würde man versuchen, sich seine Heiligkeit in einem Armani-Anzug vorzustellen. Oder mit einer coolen Sonnenbrille. Entweder bist du der Dalai Lama oder du bist ein Mafiosi aus der Ukraine. Du hast Unrecht. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass seine Heiligkeit George Clooney ist. Wenn der Buddha Dulwa unterrichtet, also so wie die 10 Gebote, die Moralgelübde, die offenen Sutren, die Herzsutra, die Diamantschneider-Sutra, wenn er das unterrichtet, erscheint er in der klassischen Form eines Buddha. Als Mönch und als Yogi. Wenn er die geheimen Lehren unterrichtet, dann erscheint er als George Clooney. Also mit langem Haar, seidenen Gewändern und Edelsteinringen, wie ein Tänzer. Und wenn er Sangyo unterrichtet, eine Art des Tantra, dann erscheint er als George Clooney, aber mit 3 Köpfen und 6 Armen. Wenn er Dejong unterrichtet, sieht er aus wie Heruka mit 4 Köpfen und 12 Armen. Er kann in zahllosen Formen erscheinen, je nachdem, was er lehren soll. Je nachdem, welcher Engel mit den Lehren verbunden ist. Aber in Wirklichkeit ist er immer noch Shakyatupa. Shakyamuni, Gautama Buddha, also der kahlköpfige, barfüßige Typ. Denkt nicht, dass es 2 verschiedene Leute sind. Es ist so, als wenn George Clooney der Dalai Lama ist. Der gleiche Inhalt in unterschiedlicher Verpackung. Gautama Buddha, bei ihm war es nicht so, dass er gestorben wäre, sondern es gab keine Schüler mehr, die diese Vorstellung von ihm, die Wahrnehmung von ihm weiter sehen konnten. Und er verschwand von dieser Welt. aber in Indien erschien er in der Form vieler weiser Männer und Frauen. Und als Yogis und verkündete den Dharma. Was ist Kangyur? Das sind Schriften, die vom Buddha oder von anderen Buddhas selbst gesprochen wurden. Und Tengyur sind die altindischen Kommentare zu diesen Lehren. Insgesamt 4.500, die aus dem alten Indien erhalten geblieben sind. Und der Unterschied zwischen dem Kangyur und Tengyur ist, dass das Kangyur von erleuchteten Wesen gesprochen wurde und das Tengyur von jemandem, der nicht erleuchtet war. Also nachdem Lord Buddha gestorben war, erschien er in der Form weiser Männer, die das Tengyur geschrieben haben. Dann ist hier die Rede von Purdu, und das wurde dann, als die ersten tibetischen Mönche nach Tibet kamen, zu B.E.T. in Tibet. Das Wort Tibet gibt es auf Tibetisch also nicht. Auf Tibetisch ist es Pöt, das heißt rufen. Denn man konnte an der Grenze stehen und vom Heiligen Land aus nach Tibet herüberrufen, also von Indien. Und das heißt also ein Steinwurf weit. Das Land heißt also ein Steinwurf vom Heiligen Land entfernt. Dann heißt es hier Lada, das sind die frühen Schriften oder Aufzeichnungen. Und dann gibt es noch Chidar, das sind die späteren Aufzeichnungen. Und das Lada wurde an einem bestimmten Punkt verfälscht. Und dann gab es Chidar. Und dann kam Jetsunkapa und hat alles bereinigt. Aber im Nada ist Lord Buddha auch als Lehrer und Schüler verkörpert. In diesen älteren oder ersten Aufzeichnungen des Buddhismus in Tibet. Und er hat den Dharma unterrichtet. In den späteren Aufzeichnungen erscheint er dann als Lord Atisha. Um das Jahr 1000 herum, 998. Und als Jetsunkapa. Er erschien also sowohl in den früheren Aufzeichnungen des Buddhismus in Tibet als auch in den späteren. Er erschien im Körper vieler weiser Männer und Frauen und Yogis und verkündete den Dharma. Daher können wir sagen, dass Jetsunkapa selbst in seiner Essenz der Buddha ist. Shakyamuni, Gautama Buddha. Der Buddha selbst hat gesagt, als er noch auf dieser Welt war, in der Zukunft, wenn die Dinge sich verschlechtern, wenn die Lage sich verschlechtert, dann komme ich zurück als dein Lehrer. Auf Tibetisch heißt das Nyingma Na, wenn die Dinge sich verschlechtern. Nyingma ist das, was sich zum Beispiel auf dem Boden einer Teetasse absetzt. Und Auf Tibetisch heißt es, wenn die fünf Dinge sich verschlechtern, das ist ein Ausdruck für die Tage der Dunkelheit. Und ich habe diese fünf Dinge nachgeschlagen für euch, die Nyingmana. Das sind erstens, die Zeiten sind schlecht. Also Kriege, Irak, Afghanistan, Afrika, Kriege in dieser Welt. Nummer zwei ist, dass nach dem Abhidhamma Kosha die Menschen früher im Paradies Zehntausende von Jahren lebten, und weil sie sich schlecht verhielten, sank die Lebenserwartung immer weiter auf unter 100 Jahre. Das ist die Nummer zwei, die gesunkene Lebenserwartung. Und dann falsche Ansichten verbreiten sich durch die ganze Welt. Was ist ein Beispiel? Wir hatten das Beispiel eines Ehepartners, der dich kritisiert. Und in einer erleuchteten Welt würdest du damit umgehen, indem du dein eigenes Benehmen unter die Lupe nimmst und aufhörst, andere zu kritisieren, also die Kinder oder Arbeitskollegen, im Kleinen, denn Karma breitet sich exponentiell aus. Und wenn ihr andere nur geringfügig verurteilt, dann kommt sonntags vielleicht ein ganzer Zeitungsartikel über euch raus. Oder du kritisierst jemanden etwas bei der Arbeit, und wenn du nach Hause kommst, dann kritisiert dich dein Partner stundenlang. Und diese Ansicht ist korrekt. Wenn du andere nicht kritisierst oder verurteilst, dann werden dich andere auch nicht so kritisieren. Aber wir sind an einem Zeitpunkt der Geschichte, an der das niemand versteht. Und man bekämpft die Person, die einen kritisiert. Wie verdient man Geld nach buddhistischem Standpunkt, indem du Geld weggibst? Und das ist das, was einem Unternehmer am meisten fremd ist. Sie heutzutage bekommen die Leute nicht, was sie wollen, denn sie denken genau andersherum. Ich bekomme nicht, was ich will, also muss ich mit anderen in Wettbewerb treten, in Wettstreit. Das war Nummer drei. Und Nummer vier, negative Emotionen überwiegen in unserer Zeit. Es ist sehr häufig, dass die Leute ungeduldig sind, nervös, gestresst. Und das mentale Level ist sehr niedrig. Wenn die Leute sich aufregen, dann halten sie daran fest. Wir halten uns also an den Verletzungen fest, die uns andere zugefügt haben. Die negativen Emotionen sind also stärker. Nummer 5 ist, es ist schwierig, den Menschen zu helfen. Die Leute sind nicht an diesen Dingen interessiert. Und das sind die 5 Zeichen, dass wir in der Zeit der Dunkelheit leben. Aber dann gibt es Lamas, die sagen, ihr habt großes Glück. Das sind nicht die Tage der Dunkelheit, das sind die Tage der Hoffnung. Es hat keinen großen Religionskrieg gegeben und wir können diese Lehren hier hören, ohne dass die Polizei kommt und uns verprügelt, weil wir nicht die Religion der Regierung haben. Wir können mit anderen Menschen überall auf der Welt kommunizieren innerhalb von Sekunden, umsonst, und global unsere Meinungen verkünden. Und wir haben jeden Tag ausreichend zu essen. Und es hat keine besseren Zeiten für den Dharma gegeben. Wir können praktizieren, was wir wollen. Wir haben zu essen. Wir haben eine gute Bildung. Unsere Eltern haben sich so um uns gekümmert, dass sie für Schulen gesorgt, für Schulbildung gesorgt haben. Und wir haben alle Freiheiten. In früheren Zeiten kam vielleicht der König und hat an deine Tür geklopft und hat gesagt, gib mir deine Frau. Wir leben in den besten Zeiten und haben großes Glück. Die großen Lamas sagen also, wir leben in guten Zeiten. Wenn wir versagen, dann liegt das an uns. Lord Buddha hat also gesagt, wenn harte Zeiten kommen, dann erscheine ich wieder auf der Welt als dein Lehrer. Und wenn du dich fragst, wer dieser Buddha-George Clooney in deinem Leben ist, das ist niemand anders als dein persönlicher Lehrer. Und das kann dein Partner sein oder deine Mutter, dein Schullehrer, wer auch immer. Oder deine Tochter, wenn du also nach einer Verkörperung des Buddhas suchst, dann ist es das vielleicht. Und dann spricht er über das Tantra, das gleich ist der wie die Ausweitung des Raumes, so weit wie der Raum selbst. Und es gibt eine sehr berühmte Aussage, ein berühmtes Zitat. Und ihr könnt euch diese Lyrik anhören. Und das ist ein berühmtes Zitat aus einem geheimen buddhistischen Buch. Alle Menschen um dich herum sind Buddha. Die Menschen um dich herum sind also eine Kombination der fünf Buddhas. Wer ist das? Das sind die fünf Buddha-Familien der geheimen Lehren. Und das ist geheim. Wenn man sich also nicht an irgendetwas erinnern kann, dann sagt man einfach, das ist geheim. Sie sind wie Schauspieler bei einem Theaterstück. Man kann mit einem Stück Kreide 100 Zeichnungen machen. Und so erscheinen auch sie. Das, was wir Glückseligkeit nennen, der Tanz dieser Sache besteht aus vielen, getanzt von vielen Schauspielern. Es ist ein Tänzer in vielen Rollen. Um diese Zahlen richtig zu übersetzen, muss man zurück zu dem Kangyo, den ursprünglichen Texten, gehen. Es gibt eine Art und Weise, wie man diese Worte auf die Secret Teachings, auf ein Secret Teaching anwendet, auf eine geheime Lehre, die Luen heißt. Das heißt Transzendentalkörper. Es ist eine hohe tantrische Übung. Luen Samwen. Das sind drei Zustände der Konzentration in den geheimen Lehren. Man kann das also auf diesen Zustand in den Secret, in den geheimen Lehren beziehen, oder man kann es auch beziehen auf den ersten Schritt der Schritte oder der Stufen zur Erleuchtung. Was ist der erste Schritt? Einen Lehrer zu finden und eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Man kann also diese Zeile aus dem Gedicht, aus der Lyrik, auf die tantrischen Lehren beziehen oder darauf, wie du mit deinem Lehrer in Beziehung trittst oder hunderte von anderen buddhistischen Themen. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und es darauf beziehen, wie du mit deinem Lehrer in Beziehung trittst. Also er lässt das Thema Luan dann fallen, aber ich wollte nochmal im Allgemeinen darauf eingehen, denn ich kann hier nicht detailliert darauf eingehen. Yoga ist eigentlich eine alte tantrische Übung und in Tibet durfte man kein Yoga praktizieren, bis man nicht den Grad eines Geshes erreicht hat. Also erst nach 25 Jahren der Ausbildung durfte man Yoga praktizieren, die Asanas, denn das wurde als geheime Lehre betrachtet. Warum? Weil es ein Versuch ist, den Körper zu Licht zu machen. Wie? Indem man die inneren Kanäle manipuliert. Durch Drehungen, Dehnungen. Ursprünglich sollte diese Praxis die Kanäle im Körper öffnen, vor allen Dingen den Zentralkanal, Sushuna. Und das Ziel war, die Energie in den Zentralkanal zu leiten. Und wenn die Energie sich in diesem Zentralkanal bewegt, ist man in der Lage, eine höhere Liebe zu empfinden oder tiefere Einsichten. Man hat mehr Mitgefühl. Man kann die Leerheit sehen und ist im Frieden mit sich und der Welt und ein netterer Mensch. Das Ziel des Yoga war also, das Prana in den Zentralkanal zu bringen. Und es gibt verschiedene Level dafür, wie viel Prana in den Zentralkanal geleitet wird. Wenn ihr eine normale Yogastunde habt, ohne dass ihr irgendetwas von diesen ganzen Lehren wisst, dann fühlt ihr euch ein paar Stunden besser, weil das Prana im Zentralkanal fließt. Etwas. Wenn Prana auf einem bewussten Level im Zentralkanal fließt, auf einem höheren Level, dann beeinflusst das auch die untergeordneten Kanäle und das führt zu bestimmten Sinneswahrnehmungen. Also fließt Prana vom Auge zum Herzchakra oder von den Ohren zur Nase oder zum Mund. Also fließt Prana zu den Sinnesorganen und beeinflusst, wie wir die Welt sehen. Wenn dieses Prana ganz gestoppt würde, dann wären wir blind oder taub. Aber wenn man höhere Mengen an Prana zu diesen Sinnesorganen lenkt durch Yoga-Übungen, Partnerübungen oder andere Übungen, dann beeinflusst das auch die Sinneswahrnehmungen und man sieht die Welt als göttlich. Yoga kann also genutzt werden, um den Körper so zu manipulieren, dass man die Welt als magischer ansieht. Und man bekommt einen Vorgeschmack davon, wenn man Yoga macht, wenn man eine Yogastunde nimmt, weil man einige Zeit dann gute Laune hat. Und wenn man das bewusster macht, dann würde man die Welt sehen als eine Welt, die von besonderen Wesen bewohnt ist. Das ist so, als wenn ihr wirklich absolut tolle Laune habt und dann ändert sich auch die Wahrnehmung der Dinge um euch herum. Und wenn ihr schlechte Laune habt, dann denkt ihr, die Leute um euch herum sind gemein. Wenn ihr also das Prana im Körper verändert, willentlich, dann verändert sich auch die Wahrnehmung. Und man sieht die Welt als kleines Stück vom Himmel. Und das ist Luwen, diese Praxis, die er erwähnt. Bestimmte Körper, die um uns herum erscheinen. Was hat das damit zu tun mit dem, worüber er gesprochen hat? Dass die vier Wesen nicht voneinander unterschiedlich sind. Dein Lehrer ist Lord Buddha. George Clooney ist der Dalai Lama. Wenn du Yoga machen würdest, würdest du das sehen. Würdest du also sehen, wer George Clooney wirklich ist. Und um das zu sehen, sind die tantrischen Übungen darauf ausgerichtet, das Prana richtig fließen zu lassen und die Welt als einen göttlichen Ort zu sehen. Man kann das auch durch Meditation erreichen. Und es gibt einen Witz im Tibetischen, was besser ist, die körperlichen Übungen oder Meditation. Und die Antwort ist beides. Und das ist eine großartige Kombination. Und wenn du beides über längere Zeit hinweg machst, dann wird deine Welt zu einem magischen Ort. Und der Buddha wird verschiedene Rollen in deinem Leben spielen. Deine Familie, deine Freunde, deine Feinde, die Politiker, die in deinem Land gewählt werden, werden Buddhas im Himmel sein. Und ihr werdet den Zustand erreichen, wo ihr in einem Land der Buddhas leben werdet. Der erste Panchen Lama hat ein Buch darüber geschrieben, wie das vor sich geht. Er zitiert den gleichen Vers aus dem Tantra über den einen Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt. Und er erklärt dann, welche Beziehung das zu Luwen hat. Und ich nehme nur einen Teil daraus. Es gibt zwei Level der tantrischen Praxis, Kyarim und Tsurim. Kyarim ist der Versuch, in Kontakt zu treten mit den göttlichen Wesen um dich herum, in deiner Mitte. Tsurim ist, wenn sie dich unterrichten, wie man so wird. Der erste Panchen Lama hat in der Erläuterung dieses Verses und welche Beziehung er zu Luwen hat, diskutiert also die Frage, ob diese Übung Kirim oder Tsurim ist. Wenn das Prana in deinem Körper also richtig fließt und deine Sinneswahrnehmungen beeinflusst, so dass du die Welt als göttlich wahrnimmst, was geht dann vor sich? Ist es Kirim oder Tsurim? Die Antwort ist beides. Es gibt vier Möglichkeiten. Wenn du einen Geisteszustand hast, in dem du nicht die Leerheit erkennst, aber die Person, die du wahrnimmst, wie ein Engel erscheint. Das ist die erste Möglichkeit, eine Art des Lungen. Nummer zwei, die Art und Weise, wie ein Engel in einem Geisteszustand wahrgenommen wird, in dem er vertraut ist mit der Wahrnehmung der Leerheit. Also die Bewegung von Prana im Zentralkanal durch yogische Übungen. Also wo diese Vertrautheit nicht daher kam, dass man Yoga gemacht hat. Also ein Geisteszustand, dem die Leerheit vertraut ist, aber diese Vertrautheit nicht durch diese yogischen Übungen kommt. Und man aber die Leute um sich herum als Engel wahrnimmt. Das ist die zweite Möglichkeit. Und was war die erste Möglichkeit? Eine jegliche Wahrnehmung von Leerheit. Und das passiert. Ich erinnere mich an die Nacht, in der meine Mutter gestorben ist. Ich saß in einem Zimmer und ich hörte den Wind in einem Baum draußen und ich hätte schwören können, dass es die Stimme meiner Mutter war, die sang. Und das ist eine Erfahrung von Lungen, ausgelöst durch große Trauer. Und andere Dinge können diesen Zustand auslösen, indem du jemanden als ein besonderes Wesen wahrnimmst. Vielleicht in der U-Bahn für eine Minute. Schwerwiegende Geschehnisse in deinem Leben, die nichts mit Yoga zu tun haben. Nummer 3. Du siehst andere Menschen als potenzielle Engel, aber nicht aufgrund einer Art Kernschmelze in deinem Zentralkanal. Es ist eine Wahrnehmung von Leerheit, aber nicht eine totale Kernschmelze. Man kann diese teilweise Schmelzen des Zentralkanals zum Beispiel während eines Orgasmus empfinden. Ist das eine spirituelle Methode? Nicht sehr stabil. Ist nicht vorzuziehen. Es dauert nur eine Minute. Und danach ist der Zentralkanal für eine Woche verschlossen. Aber wenn man wissen will, wie es sich in etwa anfühlt, ist es so. Der Kanal öffnet sich teilweise und man bekommt einen Blick einer anderen Person als sehr besonders. Aber das hält nicht an. Das erste Mal, als ich den Dalai Lama persönlich getroffen habe, war das zusammen mit meiner Mutter, die an Krebs erkrankt war. Und sie hatte nur noch wenige Wochen zu leben. Mein Lama hatte das organisiert, weil er dachte, dass es gut für meine Mutter wäre, den Dalai Lama in dieser Welt zu treffen. Und Ich habe versucht, mich niederzuwerfen, was er gestoppt hat. Und er hat mich angeschaut und gesagt, hast du schon mal Drogen genommen? Und ich sitze also dort mit meiner Mutter und lüge ich den Dalai Lama an oder versetze ich meine Mutter in Aufregung? Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Und meine Mutter schaut mich komisch an und der Dalai Lama fragt mich, wie ist das? Und er war einfach neugierig. Und es waren keine harten Drogen. Und man kann bestimmte Wahrnehmungen triggern. Und es gibt Mittel, um diese Wahrnehmungen zu haben, aber sie dauern nicht an. Und das war sein Ansatz. Er hat mit mir darüber geredet, wie man lernt zu meditieren, so dass dieser Zustand anhält. Und seine Schlussfolgerung war dann schließlich, dass es auch viel billiger ist. Und ich persönlich finde auch, dass langfristig gesehen Drogen wie Marihuana und so weiter die Wahrnehmung dieser Dinge verhindern. Am Anfang scheint es so, als würde das helfen, aber letztendlich ist es keine gute Sache und es verlangsamt alles und verletzt dich. Das war also, wenn man eine teilweise Öffnung des Zentralkanals hat, aber nicht vollständig. Und was denkt ihr, was Nummer 4 ist? Die vollständige Öffnung. Wenn das Prana ungehindert fließen kann. Wenn man einen Zustand erreicht, dass man die Leerheit wahrnimmt und die Dinge, die Menschen um sich herum als Engel. Warum ist es miteinander verbunden, dass man die Wesen um sich herum, die Menschen um sich herum als göttlich oder als Engel wahrnimmt und die Leerheit sieht? Die Art und Weise, wie du jederzeit irgendjemanden um dich herum wahrnimmst, kommt immer von dir. Sie sind wie eine weiße Projektionsfläche. Sie sind keine Gottheiten und sie sind es nicht. Jede Person, die du getroffen hast, war göttlich und war es nicht. Das kommt auf deine Samen an. Und die Leerheit heißt, sie hätten beides sein können. Es liegt nur an dir. Wenn du freundlich bist und dich um andere Menschen kümmerst, dann säst du damit die Samen, um andere Wesen als göttlich wahrzunehmen. Und wenn du es dir nur bequem machst, eben nicht. Und beides wird real sein. Sie werden wirklich nichts Besonderes sein. Und sie werden wirklich besonders sein. Das kommt auf dich an, weil sie leer sind. Was ist dann jetzt seine Schlussfolgerung bezugnehmend auf die ursprüngliche Frage? Ob die Wahrnehmung der Wesen der Menschen um dich herum als göttlich oder als Engel, ob das eine Kirim-Praxis ist oder eine Zoram-Praxis. Er sagt beide, aber er folgert, die ersten drei sind Kirim und die vierte Zoram. Denn die vierte passiert, weil aufgrund dessen, was du gelernt hast von diesen Engeln, nämlich wie man wirklich das Prana im Körper bewegt. Und er vergleicht das mit einem Theaterstück in Tibet und er sagt, wenn der Schauspieler, der den Zauberer mit dem schwarzen Hut spielt, nach hinten geht und dann wieder erscheint, dann sagt das Publikum, da ist der Zauberer und nicht, da ist der Schauspieler. Und wir beziehen uns auf die Rolle, die sie spielen. Es geht also um die tibetische Oper. Wenn er dann die Maske des Dharma-Königs aufsetzt, und dann sagt man, schaut, da kommt der Dharma-König. Und nicht, hier kommt der Schauspieler verkleidet als Dharma-King. Oder wir würden sagen, da kommt Schneewittchen. Aber in Wirklichkeit ist es der gleiche Schauspieler, der gleiche Meister des Tanzes, der verschiedene Rollen spielt. Nur dass sie verschiedene Kostüme tragen. Sie haben verschiedene Namen, aber es ist immer der Meister des Tanzes. Und so ist der Vajradhara, der Buddha der geheimen Lehren, der als Shakyamuni tanzt. Er tanzt als Chetsungkapa. Und er tanzt als dein persönlicher Lehrer. Und sogar als dein Klassenlehrer in der Grundschule. Sie sehen unterschiedlich aus, aber es ist die gleiche Person, die in verschiedenen Formen durch dein Leben getanzt ist. Und bevor man in unserer Tradition über irgendein Thema meditiert, denkt man an seinen Herzenslehrer. Warum? Wenn man sich ihr Bild nur vorstellt, ist das ausreichend, um unglaublich viel gutes Karma zu sammeln. Und dann startet man mit der Meditation, bevor man sich über irgendjemanden aufregt. Denn dann hat man eine fantastische Meditation. Man konzentriert sich also auf den Herzenslehrer und beginnt dann mit der Meditation. Und das führt zu gutem Karma, vor allem wenn man sich daran erinnert und sich ins Gedächtnis ruft, dass sie in verschiedener Form durch dein Leben getanzt sind. Deine Mutter, dein Vater, Bruder oder Schwester, ein Lehrer, ein Mitschüler, dein Boss und dein Partner oder der nächste Präsident. Die ganze Zeit sind sie nach hinten gerannt und haben die Kostüme gewechselt. Es war immer dein Herzenslehrer.